10. Unmerklich war der Sommerregen in ein herbstliches Unwetter übergegangen. Ich schloss das Doppelfenster und sperrte den Wind aus. Kein Mensch war auf der Straße. Ein Krankenwagen mit Martinshorn umrundete das Viertel. Der Lärm schwoll an, wenn eine Straßenschlacht die Wellen bis zu mir trug. Ich verfolgte seine Fahrt über den Außenring, an dessen Ende das Bezirkskrankenhaus lag, und wartete auf den Augenblick, wo ein letzter Geräuschschwall zu mir herüberdrang. Deutlicher und scheinbar näher als zuvor, in Wirklichkeit jedoch am weitesten entfernt, und kurz bevor der Fahrer das Alarmsignal abschaltete und in die Toreinfahrt zum Krankenhaus einbog. Auf der nassen Kreuzung spiegelten sich die Straßenlampen, und es gab schon von Weitem ein unheimliches Geräusch, wenn ein Auto näher kam. Ein umfassendes Zischen der Reifen auf dem nassen Asphalt. Ich verfolgte die sich nähernden Scheinwerfer auf ihre Wanderung durch die dunklen Scheiben und musste an den letzten Herbst denken, den ich nach meiner Erinnerung fast vollständig am Fenster verbracht hatte. Es war ein heißer Herbst gewesen und er hatte sich zu größten Teilen unter meinem Fenster abgespielt. Und es war die längste Periode gewesen, die mein Freund zwischen zwei Krankenhausaufenthalten zu Hause verbracht hatte. Er hatte die meiste Zeit gelegen, da er eine Fistel hatte, die nicht heilen wollte und von einer Müdigkeit und Appetitlosigkeit war, die wir uns erst hinterher durch die Metastasen erklären konnten. Er schlief heimlich, das heißt, er schlief ein, sobald ich den Blick wegwendete, und er rührte sich nicht im Schlaf und atmete nur ganz leise, damit ich nicht merkte, dass er eingeschlafen war. Ich wusste, dass er schlief, ging auf Zehenspitzen zum Fenster und sah hinaus. Je nach meiner Verfassung ängstigte oder beruhigte ich mich beim Schlafen. Und je nach meiner Verfassung quälte oder tröstete mich das Treiben auf der Kreuzung. Nie aber war ich so getröstet wie an jenem Herbstabend in der Dämmerung, als unter meinem Fenster die Straßenschlacht tobte und das Prasseln der Pflastersteine und das Heulen der Mannschaftswagen in die Stille unseres Zimmers drang, wo mein Freund schon den ganzen Tag fast ununterbrochen geschlafen hatte und eine böse, trübe Angst meine Brust umklammert hielt, weil ich hinreichend Gelegenheit gehabt hatte, ihn im Schlaf zu betrachten und mich nicht mehr darüber hinwegtäuschen konnte, dass er kränker war als vor der Operation. Auf Zehenspitzen war ich zum Fenster gegangen, als der Lärm losbrach, der die knarrenden Dielen sogleich übertönte und hatte mich über die veränderte Szene gewundert. Denn vor anderthalb Stunden war hier noch ein geordneter Demonstrationszug vorbeigezogen, mit Lautsprecherwagen, Fahnen und Musik, bei dem ich gerne mitgegangen wäre, obwohl ich keine Ahnung hatte, wofür demonstriert wurde, und der mich bitter gestimmt hatte, weil andere sich ihres Lebens freuen konnten und ich nicht. Jetzt waren die Demonstranten offensichtlich zurückgekommen. Aber es waren nicht mehr dieselben. Schwarzjacken waren an die Stelle der bunt zusammengewürfelten Demonstranten getreten. Ich vergaß meinen Kummer und verfolgte den kruden Kampf, der auf der Kreuzung entbrannte. Dabei war es so, dass ich wegen der beengten Sichtverhältnisse keine der beiden kämpfenden Parteien, nur die Pflastersteine sah, die von unsichtbaren Händen geworfen, in schönem Bogen über die Kreuzung flogen und an unsichtbarer Stelle niederprasselten. Manchmal rannten Schwarzgekleidete den Steinen nach und zogen sich blitzschnell unter dem Ansturm der behelmten und mit Schilden versehenen Polizisten zurück. Dann flogen wieder Steine. Ich bekam es mit der Angst, weil auf unerklärliche Weise die Steinwerfer allmählich ins Blickfeld gelangten, aus dem die Polizisten schon eine geraume Weile völlig verschwunden waren, und ich mich nicht länger der Einsicht verschließen konnte, dass gegen alle Gesamtlogik und Vernunft hier in diesem Augenblick und an dieser Stelle nicht der Staat, sondern der Anarchismus siegte. Das Herz klopfte mir bis zum Hals, weil ich mich nicht vorstellen konnte, wohin das führen sollte. Wenn die Anarchisten siegten und weil ich es mir nicht anders denken konnte, als dass die Polizei zu einer beispiellosen Vergeltungsaktion schreiten würde, die alles Dagewesene in den Schatten stellte. Wahrhaftig, es schien mir lebensbedrohlich zu siegen. Ich war es gewohnt, in öffentlichen Dingen meinen Freund um seine Meinung zu befragen. Jetzt hätte ich ihn dringend gebraucht, um mir das Verhältnis von punktueller und allgemeiner Gewalt erklären zu lassen. Aber er schlief. Es war dunkel geworden und ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Die Straßenschlacht entzog sich meinem Blick. Die Schwarzjacken mussten jetzt ungefähr da angelangt sein, wo vorher die Polizistenkette gestanden hatte. Manchmal sah ich sie noch, wie sie zurückpreschten, wenn die Polizisten einen Ausfall machten. Oder wenn einer aus der hinteren Reihe zu einem besonders kühnen Wurf ausholte und ein paar Schritte zurücktrat und als dunkler Schatten auf der schlecht beleuchteten Kreuzung erschien. Ich begann Parallelen zu entdecken zwischen dem Anarchisten und meinem Freund. Sie waren gesund, aber sie nahmen es in Kauf, dass ihnen ein Polizistenknüppel oder ein zurückgeworfener Stein den Schädel zertrümmerte oder eine Gaspatrone ihnen die Augen ruinierte. Sie setzten bewusst ihre Gesundheit aufs Spiel und verringerten damit den Abstand zwischen meinem Freund und den Gesunden. Wenn er jetzt da unten wäre, dachte ich, obwohl ich mich nicht in seinen Lebenslauf und Charakter zu dieser Annahme berechtigte, wenn er jetzt da unten wäre, wäre er nicht weniger gefährdet als durch seine Krankheit. Wenn die, die gesund waren, ihr Leben für einen solchen perspektivlosen Sieg im Straßenkampf riskierten, dann konnte das Leben kein absoluter Wert sein. Wenn das Leben kein absoluter Wert ist, dachte ich in meiner absurden Logik, dann ist er nicht schlechter dran als die anderen. Ich starrte auf die regenglänzenden Kreuzungen hinunter, wo nichts an die vergangenen Kämpfe erinnerte. Wer weiß, vielleicht flackerten sie eines Tages auf dem flachen Land auf. Ich hatte davon gehört, aber ich konnte mit dem Gedanken nichts anfangen und ich kannte die Leute nicht, die sich dafür stark machten und konnte keine Prognose abgeben. Ich würde in meine Heimatstadt zurückkehren und mit einem Schlag wären meine bedrängendsten Probleme gelöst. Das Kündigungsproblem, das EDV-Problem, das Vertreterproblem. Ich würde nach Hause zurückkehren, die gebahnten Wege meiner Eltern gehen, von ihrem Renommee leben, unmerklich meine Selbstständigkeit verlieren. Und ich würde nie mehr auf so spektakuläre Weise getröstet werden. Verstohlen zog ich die Visitenkarte unter der Schreibtischlampe hervor. Ich mag dich wirklich sehr, las ich und spürte, wie es mich überlief. Denn noch nie hatte mir jemand so etwas geschrieben. Auch in den Zeiten unseres innigsten Zusammenlebens hatte mein Freund nie mehr als nur die einfachsten Dinge zu mir gesagt. Träumerisch erwog ich, ob ich mir die Mobilität meines neuen Freundes zu Nutzen machen sollte. Ob ich hier oder auf dem Land wohnte, machte ihm sicher nichts aus. Bei all seinen Mängeln hatte er doch eine hinreißende Art, jemanden zu nötigen. Vielleicht gelang es mir, sein Spiel so weit mitzuspielen, dass ich ihn mit klopfenden Herzen erwartete und mit einem Schauder der Erleichterung wieder ziehen ließ. Ich raffte mein Schreibpapier energisch zusammen und setzte mich an den Schreibtisch. Sehr geehrte Damen und Herren, schrieb ich bewerbe mich um die ausgeschriebene Stelle einer Gewerbelehrerin. Seit mein Vater gestorben ist, lebt meine Mutter allein. Es ist mein größter Wunsch, in ihrer Nähe zu wohnen und sie in ihrem Alter versorgen zu können. Ich verfüge über eine ausgedehnte Berufserfahrung und über gründliche Kenntnisse in EDV. Es würde mir Freude machen, nach beinahe 20 Jahren in meine Heimatstadt zurückzukehren und meine Erfahrungen in anderen weiterzugeben. Martinshörner drangen in meine Stille, kamen näher, entfernten sich nicht. Ich vergewisserte mich, dass die Feuerwehr wieder vor dem Asylantenheim jenseits der Kreuzung hielt, im Schlepptau die unvermeidlichen Funkstreife. Zufrieden überlas ich das Geschriebene. Wenn sie mich sowieso wollten, brauchte ich keinen Roman zu schreiben. Von draußen drangen Stimmen herein, Kommandos und gedämpftes Rufen. Offenbar war der Brand ernsthafter als gewöhnlich. Ich riskierte einen Blick aus dem Fenster. Ein Löschzug stand mit seinem Hintern bis auf die Kreuzung. Polizeiwagen mit zuckenden Blaulichtern hatten sich quergestellt, um die Einsatzstelle abzuschirmen. Der Regen hatte aufgehört. Schaulustige gingen sich auf der Straße, führten ihre Hunde auf der Kreuzung spazieren. Vor dem Asylantenheim hatten die Feuerwehrleute schon die Leitern ausgefahren und brachten die Wasserrohre in Stellung. Ich schloss das Fenster und ging zu Bett. Eine Weile lauschte ich noch den aufgeregten Stimmen und sah zu, wie das bläuliche Licht auf der Tapete spielte. Ich wollte schon einschlafen, als mich der Gedanke an morgen überfiel. Verwundert stellte ich fest, dass mir die Vorfreude vergangen war. Ich hatte keine Lust mehr auf Aufregung und Krawall. Auf Solidarität war ich nicht mehr angewiesen und ich wollte mich auch nicht scheinheilig dazwischenmengen, wo die anderen alles riskierten und ich meine Schäfchen im Trockenen hatte. Eine kleine Unruhe, ob angesichts der Bewerbung nicht überhaupt zu Hause bleiben und klein machen das Beste war, meldete sich und vertrieb mir den Schlaf. Umsonst beschloss ich, das Problem auf morgen zu vertagen, wenn ich wieder klarer sah, zog die Decke fest um mich zusammen und steckte die Nase tiefer in das Kissen. Fast schon eingedöst vernahm ich das Getrappel endloser Demonstrationen unter meinem Kopf. Erst als das Rufen draußen leiser wurde und die Feuerwehrwagen einer nach dem anderen unter kräftigen Anfahren verschwanden, besänftigte sich auch meine Unruhe. Ich stand noch einmal auf, um das Fenster zu öffnen und die frische Herbstluft hereinzulassen und sah einen Moment zu, wie es nach dem heftigen Regen vom Rahmen herunter auf meine Post tropfte. Ich dachte nicht daran, die kostbaren Briefe in Sicherheit zu bringen. Die Nässe war herrlich. Sollten sie ruhig durchweichen. Die Bewerbung würde ich sowieso neu formulieren, morgen, wenn der Kopf klar war. Es war nicht nötig, dass ich vor der Bagage mein Innenleben ausbreitete und mich, noch ehe ich die Arbeit aufgenommen hatte, an die Kette des Protektionismus legen ließ. Name, Daten, Ausbildung, das reichte. Sollten sie damit machen, was sie wollten. Ein feines Geräusch weckte mich aus meiner Träumerei. Es regnete wieder. Ich war beinahe an meinen Schreibtisch eingeschlafen. Ich löschte das Licht und machte, dass ich ins Bett kam. Einen Moment überlegte ich noch, ob es jetzt auch bei meiner Mutter regnete. Nirgendwo verstand es so zu regnen wie dort. Ich spürte förmlich, wie es dort regnete. In meiner Vorstellung ging ich wieder und wieder ums Haus, hielt das Gesicht in die Nässe und ließ die Tropfen schräg von meinem Backen abspringen. Ein feierlicher Gedanke zog durch meinen schläfrigen Kopf. Wenn ich zu Hause bin, werde ich mich nach dem Regen richten. Mit diesem Gedanken schlief ich ein.